Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie einen Mäzen, der uns First-Class-Flüge nach Neuseeland sponsert.
First-Class-Flüge?
Ja, oder Business, also nicht Economy. Ich setze mich nicht in Economy.
Ja, das ist wirklich
hart.
Mir tut
so schon das Knie weh. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Da brauchst du gar nicht so zu gucken. Das geht nicht.
Ja, ich.
Das hat, pass auf, Tim. Pass auf, Tim. Guck mal her. Was? Schau mich mal an.
Nee, ich will deine Gebrechen nicht sehen.
Nee, das geht nicht um Gebrechen. Wenn du mich so anguckst und dir dann einen Economy-Sitz vorstellst, wo bleibt denn da die Physik? Ich argumentiere ja gar nicht mit Komfort und so. Ach, vom Komfortargument bin ich weit entfernt. Aber die Physik.
Na, man könnte ja ein bisschen freie halt Energie nicht dazu nehmen, vielleicht.
Ja. Wenn die Arschfett wegmacht, ja, können wir versuchen.
Granderwasser ein bisschen trinken.
Ein bisschen Granderwasser einreiben. Mm. Your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck.
Komport Nummer 370, Knatzwerk. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 370. Komport, den ich am heutigen, nicht so richtig warm und ein bisschen nieseligen Freitag, dem 12. April 2013 aufgenommen habe. Tag 102. Was haben wir? It is 9:51. Oh, oder sowas in der Region. Das Intro ist aus der 66. NSFW-Folge und ich habe es ja letzte Woche in Teil 3 erwähnt, Don't Blink. Ist mir da aus einer Folge von Dr. Wer noch gleich schon vor Ewigkeiten irgendwann rausgefallen. Ja, was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, da dürft ihr auch zwinkern, ist nämlich wieder die übliche Dreiteilung, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive Mafia-Meldungen und noch ein bisschen Abgeschweife in diverse Richtungen. Und was ihr jetzt hier genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, bestehend aus lauter bedauerlichen Einzelfällen, wie zum Beispiel einer größeren Terrorecke, ein paar Atommeldungen, einer Katholibahn-Meldung, ein paar Wahlkrampfmeldungen und mehr. 8 Grad, angeblich foggiger, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Cool Greetings. Die 8 Grad Comfort Level wie 5, es könnten aber auch 7 Grad sein, die dann windchillen wie 5, weil der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 25 oder hier nur 15 km/h aus dem Southwest. Vielleicht macht er auch wieder ganz was anderes. Aber hey. So, da hätten wir dann mal. Ein neues Teil, nämlich ein Urteil. Zu Neuss. Für den Mord im Jobcenter von Neuss ist ein 52-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann am letzten Freitagvormittag nämlich für schuldig. Der hatte im September 2012 auf eine Sachbearbeiterin im Jobcenter eingestochen und sie tödlich verletzt. Also wenn ein Gefolterter auf seine Folterer einsticht, dann ist das Mord. Wenn Bullen Menschen umbringen, ist das aber immer nur selber schuld. Ne? Koinzidenz. Also in dem Fall, wenn man jetzt ein Gericht, dass der Hartz-IV-Empfänger da auf die Sachbearbeiterin eingestochen hat, das sei Mord gewesen. Da könnte mir jetzt mal bei Gelegenheit wirklich nochmal jemand erklären, inwiefern das denn kein Mord ist, wenn irgendwelche Bullen irgendwen erschießen. Aber, ja. So, kommen wir aber in der Terrorecke an. Da gab es erstmal Rechtsrock K.A. Die Verbindungen zwischen Rechtsextremisten und Rockerclubs in Deutschland sind nämlich nach Ansicht deutscher Sicherheitsbehörden möglicherweise enger als angenommen. In einem ZDF-Bericht zeigte sich der Präsi Blubber des Bundeskriminellen Amtes, Jörg Zensierke, alarmiert über das Ausmaß der Zusammenarbeit. Man gehe im Moment von Größenordnungen von 5% aus, sagte Zensirke. Also bei bis zu 500 Rockern gäbe es Überschneidungen. Zensirke warnte ausdrücklich vor der Gefahr, die von einer Verbindung dieser beiden Szenen ausgehen könne. Hier werde Gewaltpotenzial rekrutiert. Dabei wissen wir doch alle, Nazis sind doch die Harmlosen. Die bösen Islamististen sind doch das schlimme Problem. Und die bösen, bösen linken Terrorististen. Wie nein? No. Hat wohl irgendwie Zensirke noch nicht begriffen, dass jetzt irgendwie dann doch wieder Richtung rechts gehen darf oder so. Oder umgekehrt? Also, ja. So, und dann gab es natürlich auch wieder Neues von der NSU, beziehungsweise zur NSU. Erstmal Vergackten. Vor Beginn des NSU-Prozesses am 17. April wollen die Verteidiger der Angeklagten Schärpe die Platzvergabe an Journalisten detailliert überprüfen. Könnt ihr nicht auf dem Fahrradweg Teil des Weges fahren, ihr Pfeifen? Hat nämlich ein Magazin unter Berufung auf entsprechendes Schreiben der Anwälte an das Oberlandesgericht München berichtet. Demnach beantragten die Verteidiger sämtliche Akten zu den Akkreditierungsgesuchen der Medien einzusehen. Außerdem verlangten sie Auskunft über Geschäftsbereiche des Oberlandesgerichts mit Vertretern der Bimbes-Regierung sowie ausländischen Regierungen über die Teilnahme türkischer Politiker und Journalisten am NSU-Prozess. Dann hat Sigi Pop auch noch SLS aufgefordert und die bayerische Landesregierung und überhaupt sich in den Streit um die Platzvergabe einzuschalten. Die Zahl der Stühle im Gerichtssaal beeinflusse wohl kaum die Unabhängigkeit des Gerichts, faselte Sigi Pop gegenüber einem HPR-Zeugnis. Also ich meine, was die Anwälte da treiben, ist ja einigermaßen logisch. Die wollen rausfinden, ist da schon ein Revisionsgrund zu sehen. Na, kann man ja verstehen, weil wenn das Gericht so mit dem Arsch alles einreißt, was da irgendwie nicht bei drei verschwunden ist, dann darf man durchaus berechtigt die Frage stellen, wie viel Scheiße sie denn sonst noch so gebaut haben. Ach komm, noch einmal. Jawohl. Ja, ich meine, ob sie da irgendwie jetzt viel finden, weiß ich nicht. Weil also zumindest nach außen tut das Gericht ja immer so, als hätten sie sich an sämtliche Regeln gehalten. Wenn sie sich tatsächlich an sämtliche Regeln gehalten haben sollten, dann sehe ich da zumindest nichts, wo man irgendwie akut angreifen könnte. Aber hey. So, dass Sigi Pop sich da mal wieder aufplustert. Naja, hallo, Wahlkrampf, irgendjemand. So, dann gab es Anschlagerüchte. Weil die Polizei geht Gerüchten um einen geplanten Anschlag während des NSU-Prozesses in München nach. Ein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht eines Magazins. Demnach alarmierte ein Anwalt aus Hessen, der nicht am Prozess um die rechtsextreme Terrorzelle NSU beteiligt ist, das Oberlandesgericht. Irgendein Anwalt alarmiert ein Gericht, dass irgendwer irgendwo irgendwie irgendwas irgendwarum anschlagen wollen könnte. Die Geschichte fängt gerade an zu riechen. Und sie hat noch gar nicht angefangen. Es gebe Gerüchte, dass ein türkischer Staatsbürger plane, eine Waffe ins Gericht zu schmuggeln, um Anführungszeichen Gerechtigkeit Anführungszeichen zu ermöglichen, die von der deutschen Justiz in Sachen NSU nicht zu erwarten sei. Also sagen wir mal so, ernsthafte Gerechtigkeit erwarte ich auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite würde mich mal interessieren, ob irgendwie der Herr Anwalt, der völlig uneigennützig der Meinung ist, irgendwelche Gerüchte der Polizei berichten zu müssen. Da steht übrigens schon wieder ein Müllwagen. Da wird er auch gleich wieder anfangen, Lärm zu machen. Dieser Anwalt, da könnte man nur gucken, ob der vielleicht irgendwie Scheiße hat. Jede Menge braune Scheiße. Weil also dieser Verdacht drängt sich mir da gerade irgendwie völlig verdachtsunabhängig auf. Ich weiß auch nicht. War am Sonntag, dass ich mir das hier reingeklebt habe. Auch am Sonntag habe ich mir dann die FJ-Klankündigung rangeklebt. Auch deutsche Journalisten wollen gegen das Akkreditierungsverfahren im NSU-Prozess Verfassungsbeschwerde einlegen. Ein Zusammenschluss freier Justizkorrespondenten fordert das Münchner Oberlandesgericht auf, das Verfahren wegen Rechtswidrigkeit aufzuheben. Man wolle dem Gericht zunächst die Möglichkeit geben, sich gütlich mit den freien Journalisten zu einigen, sagte der Journalist Ulf Sturberger einer Nachrichtenagentur. Sollte das OLG bis morgen Vormittag nicht reagieren, werde man Verfassungsbeschwerde erheben. Das Verfahren sei nicht transparent gewesen. Naja. Also ich meine, das Gericht versteckt sich immer hinter den Regeln. Nun wäre mir nicht bekannt, dass irgendwo größere Anzahlen Regeln tatsächlich gebrochen worden wären, beziehungsweise irgendjemand ernsthaft behaupten könnte, dass da größere Anzahlen Regeln gebrochen worden wären. So, das heißt, ich sehe immer noch nichts, wo man irgendwie von dem BFFG einen Blumentopf gewinnen kann, Matt. So, mag jetzt an mir liegen, aber vielleicht gibt es da auch einfach nichts, was man irgendwie angreifen könnte. Na, also, man zeige mal irgendwie auf konkrete Regeln, die da gebrochen wurden. So, mal ganz davon abgesehen, dass es irgendwie Aussage gibt, so frei nach dem Motto, naja, also die Sabah, die türkische Zeitung, die sich da ja als erste lautstark beschwert hat, die hätte einfach mal irgendwie größer 26 Stunden nach der Aufforderung, dass man doch sich akkreditieren möge, überhaupt erst den Wunsch schriftlich geäußert, sich akkreditieren zu wollen, was effektiv hieße, die haben da irgendwie mal bummelig über einen Tag gebraucht, bis sie mitgekriegt haben, dass sie da jetzt irgendwie mal die Füße heben dürfen. Das könnte darauf hindeuten, dass sie einfach schlicht und ergreifend zu lahmarschig waren. Was dann irgendwie eben heißt, dass da, also zumindest für die jetzt die Angriffsfläche nicht so gigantisch groß ist. Aber ja, gucken wir mal. So, dann ein ehemaliges Nachrichtenmagazin berichtet Gerüchte, dass nämlich ein ZDF berichtet, dass die Polizei vor dem NSU-Bombenanschlag in Köln eventuell Hinweise gehabt haben könnte, dass etwas passieren könnte, weil das ZDF berichtet, ein Zeuge habe unmittelbar nach der Tat Beamte am Tatort beobachtet. Ein Mitglied des Untersuchungsausschusses hält es demnach für unwahrscheinlich, dass die Fahnder zufällig da waren. Sie haben Beamte entdeckt. Hat schon mal jemand überprüft, ob die Beamten eventuell Bullen sein könnte, die im Ku Klux Klan mitmischen? Weil dann sind die da nämlich nicht als Beamte, sondern dann sind die da als Nazis gewesen. Außerdem ist dokumentiert, ob die irgendwelche lustigen Kapuzen aufhatten und lange weiße Gewänder. Ja, weil das würde eher dafür sprechen, dass sie da als Nazis und nicht als Bullen waren. Aber so, dann gab es einen Richter, weil der Konflikt um die Presseplätze für türkische Medien beim Münchner NSU-Prozess löst in der Justiz zunehmend Ärger aus. Der Deutsche Richterbund sprang dem Oberlandesgericht München bei und verwehrte sich gegen populistische Kritik aus Politik und Medien. Die Anwürfe gegen ein unabhängiges deutsches Gericht hätten eine Kavalität erreicht, die nicht mehr hinnehmbar sei. Der NSU-Prozess wird am 17. April vor dem OLG eröffnet, aber bei der Vergabe der Presseplätze waren türkische Medien leer ausgegangen, weil sie sich zu spät akkreditiert hatten. Wenn die Richter doch so unabhängig sind, warum meinen dann andere Richter über die Unabhängigkeit der Richter, oder warum meinen dann andere Richter, sich einmischen zu können? Moment. Halt, stopp. Unabhängig? Na, also ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass es Richter gibt, die das mit dem unabhängig irgendwie dann doch irgendwie ein klitzewitziges bisschen übertreiben. So frei nach dem Motto, nein, mir kann niemand vorschreiben, dass ich nicht auf Steinplatten meine Botschaften vermittle. Oh, ich kann gar nicht Stein metzen. Ja, schade. Ja, also jetzt kommt da irgendwelche Richter ange, Mimimit und Mimimin laut in die Landschaft. Nein, also Kritik, das ist ja mal gar nicht angemessen. Niemand hat einen Richter zu kritisieren, weil ein Richter ist immer unfehlbar. Also wäre ein Richter unfehlbar oder wären alle Richter unfehlbar, dann gäbe es ja nie irgendwie Revisionen, die erfolgreich wären, dann gäbe es auch nie irgendwelche Berufungen, die erfolgreich wären, sondern dann wäre das ja alles nur pro forma da. Alleine die Tatsache, dass es Revisionen und Berufungen gibt, die erfolgreich sind, deutet für mich dezent darauf hin, dass es vielleicht doch Richter geben könnte, die nicht perfekt sein könnten. Aber maybe that's just me. So, dann gab es eine knappe Million, weil die Bundesregierung hat sich nämlich damit gebrüstet, bisher knapp 1 Million Euro an Opfer und Angehörige der NSU-Bluttaten gezahlt zu haben, hat ein Papiererzeugnis unter Berufung auf ein Schreiben aus dem Bundesjustizministerium berichtet. Demnach sind 6 von 137 Anträgen noch offen. Das Neonazi-Trio der NSU soll 10 Morde begangen haben, bla bla. Also, nur zum Mietemeißeln, ein Menschenleben eines Anführungszeichen Döner, Anführungszeichen, ist also mal so bummelig 10.000 Geldeinheiten wert. Könnte man bei Gelegenheit nochmal überprüfen, ob die Frau Bulle da irgendwie mehr wert war, weil ich würde mal behaupten, es würde mich nicht überraschen. Weil die ist ja brave deutsche Staatsbürger gewesen. Anders als die Anführungszeichen Döner, die ja auch nur brave deutsche Staatsbürger waren. Na, also sie brüsten sich jetzt damit, dass sie knapp 1 Million gezahlt haben. Auf die Idee, dass man die Millionen, hätte man sie früher ausgegeben, zum Beispiel um Nazis zu suchen, die Morde begangen haben, hätte man mit der Million irgendwie Morde verhindern können. Das wäre so insgesamt irgendwie effektiver gewesen, als dann im Nachhinein die Scheiße, die man angerichtet hat, dann nochmal mit Geld versuchen zu wollen, glatt zu bügeln. Weil, also ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass die Familien der Opfer gesteigerten Wert darauf gelegt hätten, hätte man sie vor die Alternative gestellt, doch lieber die Angehörigen behalten zu dürfen und nicht das Geld zu bekommen. Aber so, dann gab es ein Knarzwerk. Das aufgeflogene rechtsradikale Netzwerk in deutschen Gefängnissen hat nämlich nach einem Zeitungsbericht Kontakt zum NSU-Umfeld aufgenommen. Also da war der Witz, ich habe da auch irgendwie keine Ursprungsmeldung gesehen. Beziehungsweise, als ich die gesehen habe, habe ich sie nicht für relevant genug erachtet, um sie hier reinzukleben. In diversen Knästen sitzen ja Nazis, weil wir wissen ja alle, Nazis sind immer brav. Und weil in diversen Knästen Nazis sitzen, hat sich herausgestellt, dass da irgendwie in mindestens einer Gefängniszelle gefunden wurde, eine Liste mit Namen und ein Weg, wie Botschaften an die Außenwelt vermittelt wurden, indem nämlich Anzeigen in Zeitungen aufgegeben wurden. Ich finde ja mal, die Zeitungs-Community darf doch die Nazi-Community nicht unterstützen. Also ich finde das schlimm, dass die Zeitungs-Community die Nazis unterstützt. Na, also der Witz ist die haben da irgendwie Anzeigen aufgegeben, wo man schon wissen musste, dass da eine Botschaft überhaupt drin steckt. Dann kann man anfangen, die Botschaft zu interpretieren. War also eher unauffällig. Und so haben sie halt Botschaften rausgeschleust. Und nachdem die Nazis im Knast im Zweifelsfall auch Zeitungen lesen dürfen, haben sie dann auch umgekehrt wieder Botschaften reingeschleust. Und da ist eben in einer Gefängniszelle mindestens mal eine Namensliste mit Adressen aufgetaucht, wo eben unter anderem eine Frau Schäper drin auftaucht. Der Name klingelt irgendwie bei mir, ich weiß auch nicht. So, jetzt ist nur völlig unklar, ob die Nazis, die da Botschaften verschickt haben, irgendwelche großen Tiere waren oder ob das einfach bloß Idioten waren. Nichts Genaues weiß man da noch nicht, aber jedenfalls... ist das aufgeflogene Netzwerk, das hat versucht, Kontakt zum NSU-Umfeld aufzunehmen. Oder hat es schon? Mitglieder der von der hessischen Justizbehörde entdeckten Organisation hätten offenbar schriftlichen Kontakt mit NSU-Kreisen gepflegt, schreibt ein Papiererzeugnis unter Berufung auf Ermittlerkreiser. Das habe eine Auswertung des Beweismaterials ergeben, das bei Zellendurchsuchungen in hessischen Strafanstalten in den vergangenen Wochen sichergestellt wurde. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Selbst die Gefängnis-Community tut nichts gegen die Nazi-Community. Was polemisch ich? Ach, nur ein klitzekleines bisschen. Na, nachdem man jahrelang weggesehen hat, wie Nazis Morden durchs Land gezogen sind, gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, darauf zu achten, ob die Nazis jetzt noch irgendwelche Scheiße bauen könnten. Nein, ach, wo denk ich denn hin? Das sind alles bedauerliche Einzelfälle. Also, dann gibt's eine BGH-DO-Äußerung. Der Präsident des Bundesgerichtshofs, Tölksdorf, betrachtet Forderungen nach einer Video-Übertragung des NSU-Terrorprozesses mit Skepsis. Es sei Aufgabe eines Strafverfahrens, die Wahrheit zu ermitteln, sagte Tölksdorf in Karlsruhe. Dafür sei eine Videoübertragung nicht das beste Mittel. Kann es sein, dass der Mann nicht verstanden hat, worum es bei der Videoübertragung geht? Kann es sein, dass der Mann der Meinung ist, dass irgendwie die Beweisaufnahme mittels Videoübertragung stattfinden sollte? Das wiederum, Herr BGH-Präsident, ist nicht die Absicht dahinter. Die Absicht dahinter ist, dass Leute, die keinen Platz in dem ohnehin viel zu kleinen Raum haben, in einem benachbarten Raum sitzen können und dort wahrnehmen können, was in dem eigentlichen Gerichtsraum passiert. In anderen Ländern funktioniert das übrigens. Ja, also ich meine, hallo, wenn die Norweger dem Breivik ein sauberes Verfahren verpassen konnten. Sauber im Sinne von, ich habe nichts davon gelesen, dass irgendwer ernsthaft daran gezweifelt hätte, dass das Verfahren sauber gewesen wäre. dann sollte das ja wohl einem ach so großartigen Staat wie der Bimbis-Republik Deutschland auch gelingen. Zur Begründung führte Troxdorf an, es sei ein Unterschied, ob man als Angeklagter in üblicher Weise in einem Gerichtssaal vernommen werde oder in Kameras und Mikrofone spricht. Davon könnten sich gerade einfach strukturierte Beschuldigte beeinflussen lassen. Ja, da steht da hinten irgendwo eine Kamera. Ja, das macht übrigens, wenn da Aufzeichnungen passieren würden, würde es übrigens auch die Protokollierung vereinfachen. Ja, weil Protokollierung ja immer noch mit steinzeitlicher Methode, so frei nach dem Motto, es muss live mitgeschrieben werden, was gesagt wurde, passieren. Ja, wenn da eine Aufzeichnung existieren würde, beziehungsweise von Aufzeichnung redet ja noch nicht mal wer, das soll eine Live-Übertragung sein, im Sinne von das, was jetzt da gesprochen wird, wird kurz nach jetzt, im Sinne von Signallaufzeit kurz nach, da drüben auf einem Fernseher wiedergegeben. Mehr nicht. Ja, und dann gibt es noch den Brüller, dass irgendwie der Bundeswirtschaftsminister der Meinung ist, sich beim türkischen Präsidings zu NSU-Themen äußern zu müssen. Was bei mir die Frage aufwarf, warum denn ein Bundeswirtschaftsminister bei einem türkischen Präsidenten aufläuft, um mit dem irgendetwas, was überhaupt nichts, auch nur ansatzweise mit Wirtschaft zu tun haben dürfte, zu bequatschen. Das wäre ja eigentlich eher irgendwie so naiv gedacht Aufgabe von irgendwie verantwortlicheren Ministern. Mal davon abgesehen, dass unser Herr Bundeswirtschaftsminister ja in der Vergangenheit nicht gerade durch deutliche Intelligenz aufgefallen wäre. So. Da gab es gestern auch noch die Pannenräumung. Die Journalistenverbände DJV und DJU mahnen nach den Pannen bei der Akkreditierung für den NSU-Prozess einen Neustart des Verfahrens an. Das Oberlandesgericht München hatte in einer Stellungnahme eingeräumt, einige Medien früher als andere über den Start der Akkreditierung informiert zu haben. Zudem waren einige schon über den ungefähren Zeitpunkt informiert. Die Pannen bedeuteten, dass die 50 Presseplätze willkürlich vergeben worden seien, sagte der DJV und verlangte einen Neustart des Verfahrens. Wenn das tatsächlich der Wahrheit entspricht, was ich irgendwie als Blubbermeldung bei einem ehemaligen Nachrichtenmagazin gesehen habe und dann eben hier bei einer Agentur, die nicht genannt werden will, Quelle Internet, dann wäre das potenziell ein Angriffspunkt, über den man das ganze Verfahren wieder aufrollen könnte. Ja, das wäre potenziell bereits der Revisionsgrund, wenn sie da so eine Scheiße gebaut haben sollten. Na, also meines davon abgesehen, es wäre ein echt guter Zeitpunkt, sich mal Gedanken darüber zu machen, ob das OLG München tatsächlich das geeignetste Gericht in Deutschland ist für sowas. Na, nur um den Punkt nochmal durchzuhämmern, als die RAF, die bösen Terroristen, vor Jahren vor Gericht standen, da wurde dafür ein eigener Raum gebaut, weil die bestehenden Räumlichkeiten alle zu klein waren, alle ungeeignet waren. Na, warum kann man das jetzt irgendwie bei NSU nicht machen? Ja, aber das ist ja nur eine. Ja und? Ja, bis die NSU entdeckt wurde, war nicht bekannt, dass es überhaupt Nazis gibt, die ihre Orden durch die Lande ziehen. Und seitdem ist bekannt geworden, dass also die Polizei geflissentlich immer komplett weggeguckt hat. Bedauerliche Einzelfälle. Allerdings eine erstaunliche Anhäufung von bedauerlichen Einzelfällen, dass diverse Geheimdienste zwar Informanten in deren Nähe hatten, aber alle nie irgendwas gewusst haben wollen. Was dann schon irgendwie eine extrem bedauerliche Anhäufung von bedauerlichen Einzelfällen ist. So, dann gab es aber auch nochmal wieder Neues vom Atom, neue und lustige Nachrichten. Als wir da einen Fukausfall hätten. Im schwer beschädigten japanischen Kernkraftwerk Fukushima sind erneut technische Probleme aufgetreten. Nach Angaben der Atombehörde fehlt das Kühlsystem eines Abklingbeckens bei Reaktor 3 für mehrere Stunden aus. Ein Warnsystem habe Probleme mit der elektronischen Anlage angezeigt. Wie die Betreiberfirma TEPCO mitteilte, konnte das Kühlsystem inzwischen wiederhergestellt werden. Ist eine Meldung von Freitag. Also am Freitag hat es mal eben ein Kühlsystem von einem der Abklingbecken, beziehungsweise von dem Abklingbecken von Reaktor 3 gerissen. Reaktor 3 nur noch mal zum Mitmeißeln war das Ding, wo Plutonium drinne gewesen war. Ob da immer noch Plutonium drinne ist, beziehungsweise Reaktor 3 ist, glaube ich, noch nicht mal dokumentiert, wie hoch jetzt nun eigentlich der Wasserstand da drinne ist. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass das Plutonium, was zum Zeitpunkt des Erdbebens da drinne war, tendenziell sonst wo ist. Plutonium ist übrigens das Zeug, wo schon kleinste Mengen alleine giftig sind von. Und wenn man dann auch noch die radioaktive Version hat, dann frohe Weihnachten. So, dann gab es ein Fuku-Leck. Am Samstag, nach dem Ausfall eines Kühlsystems der weitgehend zerstörten japanischen Kernkraftwerk Fukushima, hat es heute einen weiteren Zwischenfall gegeben, wie der Betreiber TEPCO mitteilte, müssen 120 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser aus einem Tank abgepumpt werden, weil dort ein Leck vermutet wird. Wahrscheinlich seien aber nur geringe Mengen ins Erdreich gedrungen. Und es besteht natürlich keine Gefahr für die Anwohner, weil es gibt keine Anwohner. So, am Sonntag gab es dann, nicht aus Fukushima, sondern aus Deutschland, die Meldung, dass bis zu 5 Standorte in Deutschland nach Medienberichten als atomares Endlager geprüft werden könnten. Meldet unter anderem das ARD-Hauptstadtstudio und beruft sich dabei auf den Entwurf für das Endlagersuchgesetz und die darin eingeplanten Kosten. Namen von Standorten werden nicht genannt. Der Gesetzentwurf sieht laut ARD vor, dass für die Prüfung eines Standortes je 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. An 2 Orten könnten später Erkundungsbergwerke eingerichtet werden. Insgesamt soll die Endlagersuche dem Bericht zufolge mehr als 2 Milliarden Euro kosten. Die Summe aufbringen sollen laut ARD die Betreiber der Atomkraftwerke, die ja auch diejenigen sind, die jeden einzigen Cent gewinnen, der da aus den vollständig abgeschriebenen Kraftwerken immer noch rausfällt, vereinnahmen können. Na, wie viele Millionen waren das doch gleich, die so ein AKW pro Tag gerade an reinem Gewinn reinschleust? Ich meine, es war irgendwie eine zweistellige Anzahl Millionen. Na, da ist so ein bisschen Geld durchaus auch nicht unerwartet. Wundert mich nur ein bisschen, dass jetzt die AKW-Betreiber doch wieder rangezogen werden sollen. Ich hatte das irgendwie auf dem Zettel, dass irgendwie eine gewisse Bimbis-Regierung, eine schwarz-gelbe Bimbis-Regierung, denen mal irgendwann einen Persilschein ausgestellt hat, so frei nach dem Motto, ja, also Endlager braucht ihr nicht bezahlen, das bezahlen wir, weil darum. Das war am Sonntag. Am Montag gab es dann den Unklarmeier. Weil Bundesumweltmeier hat vor Spekulationen über die Zahl der zu prüfenden Standorte bei der neuen Atommüllendlagersuche gewarnt. Derzeit entbehre es zum jetzigen Zeitpunkt, jeglicher Grundlage über die Zahl zu erkundender Standorte zu spekulieren, sagte ein Sprecher einer Agentur für deutsche Presse. Bei der gesetzlich notwendigen Kostenabschätzung wird wie bisher auch im neuen Gesetzentwurf mit der Prüfung von bis zu 5 Standorten kalkuliert. Oder anders ausgedrückt, er faselt rum und sagt, nein, also die Anzahl Standorte steht natürlich nicht fest, aber mehr als 5 bezahlen wir sowieso nicht. Womit ja dann schon mal einigermaßen klar ist, dass sollte irgendwo eine Liste mit 10 Standorten rumliegen, die nicht vollständig erkundet werden. Aber, ja. So, dann am Dienstag. Fukulek 2 im stark beschädigten japanischen Kernkraftwerk Fukushima ist schon wieder ein Leck in einem Lagerbecken für radioaktiv verseuchtes Wasser entdeckt worden, teilte die nationale Atomregulierungsbehörde heute früh in der Hauptstadt Tokio mit. Was mich ein bisschen wundert, warum da jetzt irgendwie in einer Woche so viele bedauerliche Einzelfallmeldungen auftauchen. Kann mir ja mal keiner erzählen, dass irgendwie in den 2 Jahren seit dem Unglück es keinen Grund für bedauerliche Einzelfallunfälle gegeben hat. Also das sieht mir aus, wie da gucken jetzt gerade mal irgendwie Medien wieder akuter hin. Weil also, ne, da möge mir mal jemand verklickern, inwiefern denn irgendwie der ganze Mist 2 Jahre lang perfekt geführt worden sein konnte und auf einmal passieren so viele bedauerliche Einzelfälle. Okay. So, dann Dienstagabend, sucheinig, nach über 30 Jahren Konzentration auf den Salzstock Gorleben, haben sich Bund und Länder auf eine neue bundesweite Suche nach einem Atomlendlager geeinigt, sagte Umweltmeier nach einem Spitzentreffen in Berlin. Das Endlagersuchgesetz soll bis zum 5. Juli von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Damit könnten dann in den nächsten 15 Jahren bundesweit mehrere Alternativen zu Gorleben geprüft werden. Spätestens bis zum Jahr 2031 soll das deutsche Endlager für hochradioaktive Abfälle gefunden sein. Irgendwo gab es dann auch noch die putzige Meldung, so ja, und bis dahin werde man in den Salzstock Gorleben auch keine neuen Kastoren einbringen. Wozu mir dann nur einfiel, ja, soweit ich informiert bin, ist der Salzstock Gorleben bisher nicht zur Lagerung von irgendetwas verwendet worden, weil Gorleben ist nur als Zwischenlager genehmigt worden und das Zwischenlager ist die lustige Metallhalle, die Dose oben auf dem Gelände. In den Salzstock sollte eigentlich noch nicht ein einziger Kastor eingebracht worden sein. Sollte sich herausstellen, dass versehentlich schon mal irgendwie Atommüll da reingefahren wurde, könnte man dann mal gucken, ob man gegen die Verantwortlichen, die da ja offensichtlich verantwortlich waren, mal Ermittlungen tätigen könnte. Weil das kann ziemlich definitiv so nicht erlaubt gewesen sein. Aber hey. Dann gibt's den Brunnensprung, weil nach dem Kompromiss zur Standortsuche für ein atomares Endlager wird über die Zielorte noch ausstehender Castortransporte diskutiert. Ein Papiererzeugnis schreibt, Bundesumweltmeier wolle nun das schleswig-holsteinische Brunsbum-Elbüttel zum zentralen Zwischenlager machen. Demnach sollen dort, neben aufbereiteten Brennelementen aus dem britischen Sellafield, auch radioaktive Abfälle aus dem französischen La Hague gelagert werden. Begründet werde dies mit dem besonders kurzen Seeweg. Der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck erklärte dagegen, in Kiel sein Land wolle die Last nicht alleine tragen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, man könnte sich das Leben sehr viel einfacher machen. Es gibt genehmigte Zwischenlagerstandorte, die Kapazitäten frei haben. Nämlich die Standorte an sämtlichen inzwischen abgeschalteten Atomkraftwerken sind als Zwischenlager genehmigt. Da kann man also einfach so Zeug reinstellen, ohne dass man eine neue Genehmigung braucht. Da könnte man jetzt einfach mal gucken, gibt es vielleicht irgendwie in der Nähe einer deutsch-französischen Grenze irgendwo nicht mehr benötigte Kraftwerke? Hint, ja. Da könnte man dann zum Beispiel den Mist aus Frankreich einfach mal reinstellen. Weil es bringt ja alles überhaupt gar nichts, wenn man den ganzen Dreck auf einem Haufen stapelt, was man dann offiziell Zwischenlager nennt, weil man eben ganz offiziell den Mist da gar nicht permanent lagern wollen sollte. Ja, dass sie bisher jeden Mist vorerst, und ich betone, vorerst in Gorleben gelagert haben, ist ja dann eigentlich nur, naja, man hätte es nicht müssen, ne? So, gestern gab es dann auch noch eine Intro, weil die deutsche Atomindustrie hält sich eine Klage gegen die Mehrkosten von bis zu 2 Milliarden Euro wegen der neuen Endlagersuche offen. Das würde er zum heutigen Zeitpunkt nicht ausschließen, sagte der Präsi Blubber des Deutschen Atomforums Ralf Gültner im Deutschlandfunk. Das müsse aber jedes Mitgliedsunternehmen für sich entscheiden. Im Moment sehe man keine Zahlungspflicht, diese Kosten zu übernehmen. In Gorleben seien bereits 1,6 Milliarden Euro investiert worden. Es gebe keine wissenschaftlichen Belege, dass der Salzstock ungeeignet sein könnte. Kann es sein, dass irgendwie das Atomforums Blubber-Dingsbums die letzten 300 Jahre unter irgendwelchen Steinen verbracht hat? Weil also in meiner naiven Welt gibt es da mindestens einen ziemlich guten Grund, in Gorleben ungefähr überhaupt nichts mehr einzulagern. Nämlich die Tatsache, dass da Gas gefunden wurde, was darauf hindeutet, dass der Standort nicht so stabil ist, wie irgendwelche Vollidioten die ganze Zeit immer behaupten. Aber vielleicht gibt's das Gas ja irgendwie bei dem Gültner nur im Kopf. Und dann gibt's nochmal einen bedauerlichen Einzelfall aus Fukushima. Die Pannenserie am japanischen Atomkraftwerk Fukushima reißt nämlich nicht ab. Beim Umleiten von radioaktiv verseuchtem Wasser aus einem Sammelbecken seien Rohre geplatzt, teilte der Betreiber TEPCO mit. Es ist das vierte Leck, das innerhalb von weniger als einer Woche bekannt wurde. Das dritte Leck muss ich gerade verpasst haben, aber ja. Die Arbeiter wurden nach eigener Darstellung angewiesen, neue Behälter für das kontaminierte Wasser zu bauen. In den vergangenen Tagen traten bereits 3 Lecks auf. Bei der Zerstörung der Anlage durch ein Erdbeben und einen Tsunami vor 2 Jahren hatten sich in 3 Reaktoren eine Kernschmelze ereignet. Ja, und nur noch mal zum Mitmeißeln. Wer behauptet, das Zeug wäre sicher, kann vielleicht einfach mal die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass es da Abklingbecken gibt, die, wenn man denen die Kühlung länger als irgendwie 2 Tage abschaltet, dann auch wieder anfangen könnten zu glühen. So, unter anderem ist alleine die Tatsache, dass die Abklingbecken übrigens über den Reaktoren lagen. Die Reaktoren, wo mutmaßlich kein nuklearer Sprengstoff mehr drin ist, weil das Zeug, was da drin war, halt weggeschmolzen ist. Irgendwohin nach unten mutmaßlich. Aber hey. So, dann gab es Neues von den Katholibahn. Papst Franz will nämlich entschlossen gegen Missbrauchsfälle in der katholibanischen Kirche vorgehen. Kinder müssten vor sexuellen Übergriffen geschützt werden, sagte der Papst nach einer Mitteilung des Vatikans in Rom. Opfer von Gewalt müssten Hilfe bekommen und die Schuldigen mit ihren Taten konfrontiert werden. Herr katholibanischer Papst, Herr Franz, wie sieht denn das aus? Ist ein mit seinen Taten konfrontiert werden bereits, wenn man in einen anderen Schwengel versetzt wird, ein neues Jagdgebiet zugewiesen bekommt? Oder anders ausgedrückt, wie sehen denn die konkreten Änderungen aus? Mal ganz davon abgesehen, Ihr Herr Vorgänger hat zu Zeiten, als er noch nicht Ihr Herr Vorgänger war, ein Papier erlassen, in dem drinne stand, dass jeder Missbrauchsfall nur ihm persönlich auf seinen Schreibtisch gemeldet zu werden hat, alle anderen Akten vernichtet zu werden haben. Ihr Herr Vorgänger muss versehentlich vergessen haben, dieses Papier aufzuheben, als er Ihr Vorgänger wurde. Vielleicht mögen Sie da ja mal Ihren fetten Arsch in Bewegung setzen, sonst glaube ich nämlich nicht, dass Sie irgendwas ändern. Das sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der Kirche, betonte Franz. Er wolle deshalb die von seinem Vorgänger Benny eingeschlagene Linie fortsetzen. Also nein, er will genau gar nichts ändern. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Dann gibt es natürlich weitere Wahlkrämpfe. Dass wir da erstmal die gelb gefärbte Juniororganisation hätten. Die jungen Liberalalalen verlangen die Abschaffung des automatischen Kirchensteuereinzugs. Diese Praxis sei nicht mehr zeitgemäß, sagte der Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation Becker, dem Tagesspiegel aus Berlin. Man komme ja auch nicht auf die Idee, für die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz oder für politische Parteien die Beiträge vom Staat einziehen zu lassen. Ja, aber das liegt ja daran, dass mal irgendwann Anfang 20. Jahrhundert den Katholibanen irgendwas weggenommen wurde. Oder was vorher? Ich meine, es muss vorher gewesen sein. Und deswegen sind wir zu ewiger Dankbarkeit den Katholibanen verpflichtet und müssen die mit Geld bewerfen. Oder das ist ausgedrückt. Blub. Ja. Aber hey, ist Wahlkrampf. Dann gibt es Oasbrück. Weil SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Pierce Stonebridge will im Falle eines Wahlsieges Steueroasen verstärkt bekämpfen. Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Bla bla. Kann er nochmal wieder mit der Krawallerie drohen. Oder kann auch einfach seine Fresse halten, weil Hint, Mr. Stonebridge hatte schon mal in seiner Macht etwas gegen Steuerbetrug zu tun. Und Hint, Mr. Stonebridge hat zu der Zeit, als er Minister der Finanzen des Bundes war, ungefähr überhaupt gar nichts getan. Na, past performance. Kann man sich einfach angucken, kann man feststellen, das Gelaber, was er da von sich gibt, ist nur Gelaber. Dann gibt es aus der Pleitenpech- und Pannenserie der blutfarbenen Partei eine neue Neuigkeit, nämlich den Wahlslogan, den die blutfarbene Partei erwählt hat. Das Wir entscheidet, den kann man, indem man ihn einfach mal in eine Suchmaschine seines geringsten Misstrauens in diesem sogenannten Internet hineinhaut, feststellen, dass es da eine Leiharbeiterfirma gibt, die den Spruch hatte, bevor eine gewisse blutfarbene Partei ihn sich auserwählt hat. Oder anders ausgedrückt, die SPD macht als Wahlwerbespruch, ne, als Bullshit-Spruch, genau einen Spruch von einer Sklavenhalterorganisation sich zu eigen. Ja, das ist nur ein kleines bisschen ironisch. So, dann gibt es den Lohnmärt, weil Bundestagspräsidents Lammert hat eine zunehmende Diskrepanz zwischen Einkommen und Leistungen in Deutschland kritisiert. Ja, ich finde auch, dass Bundestagsabgeordnete zu viel Geld in den Arsch geblasen bekommen. Ach, das meinen sie nicht. Ja, dann. Es gebe etwa groteske Unterschiede zwischen den Bezügen von Vorständen und ihren Arbeitnehmern, sagte der CDU-Politiker in Bochum. Ein plausibler Zusammenhang sei oft nicht mehr erkennbar. Noch unverständlicher sei, wenn hohe Entlohnungen für Manager auch dann noch gezahlt würden, wenn keine Leistung dahinter stehe. Das verhält sich bei Abgeordneten aber auch ähnlich. Die kriegen ihr Einkommen ja auch ohne Bedingungen, geradezu bedingungslos. Die haben also ein bedingungsloses Grunddiäteneinkommen. Das wiederum für die gesamte Bevölkerung einzuführen, das geht ja nicht. Nein. Ja. Die Ironie erschließt sich mir, ja. Lammert betonte, angesichts mangelhafter Bereitschaft der Wirtschaft zu Veränderungen sei die Politik zum Handeln gefordert. Allerdings sei der Einfluss der nationalen Gesetzgebung in der Globalisierung begrenzt. Naja, man könnte ja auch einfach mal erstmal vorlegen, Herr Lammert. Wie wär's denn damit? Leistungsbezogene Bezahlung? Jeder Bundestagsabgeordnete, der für ein verfassungswidriges Gesetz gestimmt hat, bekommt einen Abzug seiner Vergütungen für eine bestimmte Zeit. Keine Ahnung, für jedes verfassungswidrige Gesetz 10% pro Monat, ab dem Zeitpunkt, wo die Verfassungswidrigkeit erkannt wird, inklusive ehemalige Bundestagsabgeordnete dürfen dann Rückzahlungen zahlen. Wie wäre denn das? Also ich finde, das würde dafür sorgen, dass die Abgeordneten plötzlich ein gewisses Interesse daran entwickeln könnten, nicht immer wieder für verfassungswidrige Gesetze abzustimmen, sondern vielleicht ihren Schädelinhalt mal zu benutzen. Aber und dann gibt's Streu-BI. Im Kampf gegen Steuerbetrug Schäuble, genau. Im Kampf gegen Steuerbetrug hat Finanzminister Wolfgang Schäuble den Vorschlag begrüßt, Befugnisse der Länder auf den Bund zu verlagern und eine Art deutsches Steuerfbi zu schaffen. Schäuble sagte in einem Papiererzeugnis, es müsse aber klar sein, dass eine stärkere Konzentration von Befugnissen beim Bund allein nicht ausreiche. Der Kern des Problems sei die Tatsache, dass sich Staaten durch Steuervermeidungsstrategien gegeneinander ausspielen lassen und nicht mangelhafte Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Dieses gegeneinander ausspielen, das ist ja beabsichtigt. Nein, wir können die Finanzmärkte ja nicht deregulieren, weil sonst ziehen die Finanzmärkte ja ins Ausland ab. Ja, und? Wir können die Regulierung nicht anziehen, so rum. Wir können die Regulierung nicht anziehen, weil sonst ziehen die ja alle ins Ausland ab. Ja, und? Wir können keine Finanztransaktionssteuer einführen, weil sonst die Finanztransaktionen halt woanders stattfinden. Ich meine, wenn genügend Länder da mitmachen, dann ist es scheißegal, wohin die Märkte sonst noch ziehen wollen. Weil dann müssen sie halt irgendwo in Entwicklungsländern gucken, dass sie in den Finanzmarkt basteln. Hint, das funktioniert nicht. Schon gar nicht mit Leuten, die irgendwie High-Frequency-Trading brauchen. Die brauchen gewisse Infrastrukturen. Die gibt es ungefähr nur noch an ganz wenigen Standorten. So, und dann gab es am Montag die Meldung, dass die frühere britische Premierministerin Thatcher tot ist. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien des Landes starb sie im Alter von 87 Jahren. Sie war von 79 bis 90 Regierungschefin in Großbritannien und hatte dabei so erzkonservative Scheiße produziert, wie was Merkel jetzt gerade hier abzieht, ist zumindest vergleichbar. Und also sagen wir mal so, es gab eine größere Anzahl Leute, die nicht sehr glücklich mit ihrer Politik war. Und es ist natürlich Zufall, geradezu extremer Zufall, dass ein Musikstück Ding Dong, The Witch is Dead plötzlich in diversen Charts auftaucht. Koinzidenz, geradezu. Oder anders ausgedrückt, die Frau hat das gesamte Sozialsystem in Großbritannien umgebracht. Weil wir können uns das ja nicht mehr leisten. Und Gerüchten zufolge wird gerade die Hölle privatisiert. Quelle Postillon. So, dann gab es auch noch Niederpfleisch. Ein neuer Fleischskandal trifft nämlich Europa. 50.000 Tonnen nicht deklariertes Fleisch sind aus den Niederlanden offenbar in mehrere europäische Länder verkauft worden. Darunter auch Deutschland. Das Fleisch könne mit unkontrolliertem Pferdefleisch vermischt worden sein, warnte die niederländische Kontrollbehörde für Nahrungsmittel. Die Behörde hatte gestern 500 Betriebe, darunter auch Deutsche, aufgefordert, die Ware bei ihren Kunden aufzuspüren und aus dem Handel zu nehmen. Die Herkunft des Fleisches sei unklar. Und auch mal wieder ein bedauerlicher Einzelfall. Das ist jetzt der dritte, vierte, fünfte in Folge. Also es gibt da so eine bedauerliche Anhäufung bedauerlicher Einzelfälle. Zufall geradezu. Aber ja, so, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke versteckt sich diese Woche wieder von Alison Krauss der vierte Titel aus dem Album Little Light Originals. Der trägt den Namen Little Light, nicht Originals mit Nachnamen. Ist 4 Minuten 49 lang, habe ich vor Ewigkeit mal irgendwann bei Yamendo gefunden und Creative Commons lizenziert völlig legal herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze dann vom Herrn Pispers, der sich am 2. April zum Thema Hamsterrad in 2 Minuten 53 ins Benehmen setzte. So, und dann habe ich hier nämlich alles grün. Dann sage ich erstmal danke für deinen Runterladen, Stream oder was auch immer sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Battle um Feedback. Nein, nicht das Feedback, das andere. Und zwar könnt ihr, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt zu irgendwas, was ich hier so von mir gelabert habe, weil ihr zum Beispiel findet, dass bedauerliche Einzelfälle ja bedauerliche Einzelfälle sind. Und ja, ich reite auf den bedauerlichen Einzelfällen so lange rum, bis mir langweilig wird. Mach ich häufiger. Könntet ihr in meine Richtung kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 370 einstellen könntet. Ihr könntet auch eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschiffen oder einen Tweet oder einen app.net Post, wie heißen die Dinger eigentlich? Die heißen nicht Tweet, ne? An den jeweiligen Account namens @compot verschicken oder eine Rezension im iTunes Store einstellen. Dann sehen die nämlich auch andere Leute. Und stell fest, was ist das für eine Scheiße, die der hier labert? Ja. Genau. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alison Krauss und Little Light und dem Herrn Pischbass. Pisspass und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Half my life is spent trying to figure out where the other half is supposed to go. I'm trying to put them together again until they make sense, until they start where you were before. Keep breaking the locks to see if there was ever really a door. And set fire yourself to see if there is anything to burn. Keep making mistakes to see if there is. Questions that persist, yeah, they will torture you. You will not know until it's too late. The questions that repeat will never give you answers. You will not know until
WDR 2 Volker Pispers.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Na, haben Sie alle Ostereier wiedergefunden und verdaut? So ein paar Feiertage sind schon etwas ganz Besonderes. Für einen kurzen Augenblick wird das Hamsterrad der Leistung muss sich wieder lohnen Gesellschaft angehalten, in der viele immer mehr leisten müssen, damit sich einige immer mehr leisten können. Und wenn man sich so umhört, stellt man fest, dass es immer öfter Menschen gibt, die dem Leistungsdruck im Hamsterrad nicht länger gewachsen sind. Aber Rücksicht auf diejenigen, die bei Wachstumsbeschleunigungsgesetzen und Wettbewerbsfähigkeit nicht Schritt halten können, kann sich die Leistungsgesellschaft nicht leisten. Und warum sollte man sich ausgerechnet an Ostern, dem Fest der Auferstehung, daran erinnern, dass sich allein in Deutschland jeden Tag fast 30 Menschen das Leben nehmen? Das sind halt die Kollateralschäden der Leistungsgesellschaft, sowie die Verkehrstoten der Preis der Mobilität sind. Wenn wir das Hamsterrad so langsam laufen lassen, dass keiner überfordert wird, dann können wir das mit dem Wachstum und dem Wohlstand vergessen. Zum Wachstum gehören Wachstumsschmerzen und Wohlstand hat nichts mit Wohlfühlen zu tun. Im Gegenteil, der Preis für den Wohlstand scheint zu sein, dass immer mehr Menschen unter chronischen Wachstumsschmerzen leiden. Der Druck im Kessel steigt und steigt. Und wo kann der im Alltag latent überforderte Mensch besser Dampf ablassen als im Fußballstadion, der modernen Arena? Da gibt es Menschen zu bestaunen, die noch mehr unter Druck stehen als man selbst. Da, wo das taktische Foul zu Hause ist, wo die modernen Gladiatoren sich fit spritzen lassen, gewohnheitsmäßig Gras fressen, um über den Kampf zum Spiel zu finden, da kann der aufgeklärte Mensch seinen Gefühlen freien Raum lassen. In der Arena wird gesoffen, gegrölt, gepöbelt und gerne auch mal ein gegnerischer Fan vermöbelt. Die einen werden als Fußballgott gefeiert, die anderen als Totalversager verhöhnt, als Mädchen und Heulsusen beschimpft oder mit Bananen beworfen. Und vom Fußballgott zum Scheißmillionär ist es oft nur ein kleiner Fehlpass. Als sich der Torwart Robert Enke vor ein paar Jahren das Leben nahm, war die Betroffenheit groß und es wurde das große Umdenken gefordert. Letzte Woche wurde der Torwart Timo Hildebrand auf seiner eigenen Facebook-Seite aufgefordert, sich doch bitte zu erschießen. In der Fußballarena kann man erleben, auf welch hohem Niveau sich die Zivilisation des christlichen Abendlandes bewegt und auf welch dünnem Eis sie dahin schlittert. Und seit der Schuldenkrise ist auch noch Tauwetter angesagt. Bis neulich.